Wir haben das letzte Mal in unserer Reihenpredigt über das Leben Abrahams gehört, wie dieser sich trennt von seinem Onkel Abraham. Es gibt ja Leute, die fahren ein Leben lang einfach mit anderen Glaubenden mit. Und sie kommen nie zur eigenen Entscheidung und nie zur eigenen Klarheit. Und lesen wir weiter, wie es dem Lot erging in Sodom und Gomorra. Kapitel 14, Vers 1. Es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sineach, Arjochs des Königs von Elasach, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern. In Zwischenbemerkung muss man das alles lesen. Wir unterschlagen es gern, aber wir sollen wissen, die Bibel will historisch korrekt erzählen. Sie will uns keine Märchen erzählen, das sind wahre Geschichten. Dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemeboch, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomach untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomach und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashtaroth Kanaim und die Sussiter zu Hamm und die Emiter in der Ebene Kirjatim und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie sich um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon und Tama wohnten. Ja, die alten Kupferminen später, das ist alles, also heute zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer. Kadesh ist die letzte Wüstenstadt. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amraphel, dem König von Sineach, und Arjoch, dem König von Elasach, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erdharzgruben. Noch heute wird am Toten Meer, das an der Stelle ist, wo das Tal Siddim früher war, wird ja viel Asphalt gewonnen, dieses Erdharz. Das ist eines der bedeutendsten Ausfuhrgüter Israels jetzt geworden. Der ganze Geruch, der dort über dem Toten Meer liegt, von diesem Erdharz, das also heute noch nur über das Meer nun gewonnen wird. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon und nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, dem Ausländer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abraham im Bund. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte 318 in seinem Hause geboren und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich von der Stadt Damaskus liegt, also in Syrien heute, ein ganzes Stück ist er danach. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Herr, erkläre du uns dein Wort und deine Geschichte mit uns. Amen. Wenn man abends vor der Tagesschau sitzt, dann ist das jedes Mal wieder eine Fülle neuer Ereignisse. Wenn man morgens die Zeitung aus dem Briefkasten holt, dann staunt man, was in einem Tag alles an Wichtigem geschieht. Sensationelles. Dort ist ein Baby entführt. In Argentinien gab es eine Schießerei am Flugplatz, als der Perron kam. Dort ist ein Erdbeben. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Aufregende Nachrichten. Revolutionen und Kriege. Und wenn man nun all die Nachrichten zusammennimmt von einem Jahr, es gibt eine große Bilanz. Und wenn man nun alle Nachrichten von 10 Jahren zusammenfügt oder die wichtigsten Nachrichten eines Jahrhunderts, eine Reihe, ja noch mehr jetzt die ganzen wichtigen Ereignisse der gesamten Weltgeschichte, dann ist das ein interessantes Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ich verstehe, dass einer sagt, warum beschäftigt ihr euch eigentlich hier auf der Kanzel immer nur mit dem Schicksal eines Menschen? Das ist mir zu individualistisch. Ihr müsst doch das Thema der Weltgeschichte entfalten. Da geht es doch um große Ereignisse. Da ist doch heute etwas anderes dran an der Tagesordnung. Wenn ihr in die Zeitung hineinschaut, wenn ihr Tagesschau hört, da ist doch was anderes dran. Ich finde das aber so großartig, dass die Bibel den Mut hat, die Bedeutung der Tagesordnung der Welt außer Kraft zu setzen. Diese wichtigen Tagesereignisse, die uns beschäftigen, die werden einfach auf die Seite geschoben, weil sie unwichtig sind. Ach, die sind interessant und wichtig. Aber die Bibel interessiert sich für noch Wichtigeres. Denn das, was in der Welt passiert, das ist die Schau, die die Bibel hat, das ist im Grund immer nur das alte Lied. Und die Weltgeschichte ist eine Kette von Krieg und von Tränen, von menschlichen Bemühungen, von Aufstieg und von Niedergang, von ganz großen geistigen Leistungen, von Kulturen, die werden und die wieder zerbrochen werden und verschwinden. Von Menschen, die sich freuen können und die auf plötzlich wieder an dieser eigenen Geschichte ihres Lebens zerbrechen. Verstehen Sie, wenn das die Bibel nicht zum Thema ihres Berichtes macht, dann nicht, weil sie keine Augen dafür hat. Wir sehen das ja heute ganz deutlich an diesem Bibelabschnitt, wie plötzlich die Weltgeschichte hier hereinreicht in die biblische Heilsgeschichte. Das hängt ja ganz eng zusammen. Wir können das Leben Jesu gar nicht anders hören, als dass wir von Pontius Pilatus und von der Römerherrschaft und vom Kaiser Augustus wissen. Das gehört mit dazu. In dieser Welt ereignet sich Gottes Heilsgeschichte. Aber sie wird plötzlich zweitwichtig. Sie bekommt einen anderen Stellenwert, weil unterstrichen wird und gesagt wird, was Gott aus dem Leben eines Menschen macht, das ist aufregend, das ist neu, das ist sensationell. Und deshalb ist das aktuellste Predigtthema, und es lohnt sich, dass Sie heute Morgen da sind und alles andere zurückgestellt haben. Es wäre töricht, wenn man das nicht täte. Man ist betrogen, wenn man nach einer anderen Rangordnung lebt. Man bekommt keinen Blick für die Ereignisse der Welt, wenn man nicht das zuerst entdeckt. Das Aufregende ist, dass Gott in dieser Weltgeschichte, wo so große Ereignisse und wilde Geschichten geschehen, dass er dort mit Menschen etwas Nagelneues macht. Etwas ganz anderes, etwas, was in der Weltgeschichte sonst überhaupt nie mehr vorkommt. Dass er einem Menschen einen Lebenssinn und ein Lebensziel gibt. Und das ist der Abraham, der in dieser wilden Weltgeschichte drin lebt, geborgen, mit einem Boden unter den Füßen, um ihn her brannte das Weltgeschehen und er lebt in einer ganz großen Ruhe. Das wirft ihn nicht um, deswegen wird er nicht nervös, sondern er ist der sogar noch in dieses Weltgeschehen hineingreifen kann, weil er weiß, was Gott mit ihm vorhat. Ein Mensch, der vom Plan Gottes weiß, der sich von Gott führen lässt, der ist in dieser Weltgeschichte das aufregendste Thema. Und wir haben ihn heute nur am Rande. Wir haben den Lot, und der ist gleichsam das Gegenstück, ein Mann, der diesen Ruf Gottes für sich selbst noch nie entdeckt hat. Vielleicht ist er mit manchem von uns ganz ähnlich. Er weiß von Gott, er war ein Stück weit sogar den Weg Gottes mitgelaufen, aber wenn es drum geht, dann zeigt sich gewogen, zu leicht befunden, mit den Tagesereignissen schwimmt er auch davon. Sein Leben hat keinen festeren Grund und kein anderes Fundament. Darf ich mal geschwind unterbrechen? Ich werde immer wieder angesprochen, dass man mich so schlecht versteht. Das liegt an mir, wenn ich Silben verschlucke. Geben Sie doch ein Zeichen, wenn Sie nicht verstehen können. Unterbrechen Sie mittendrin und nicht nach der Predigt, dass es nicht verloren geht. Es gibt in dieser Welt, dass Gott die Hand abzieht. Und wo Gott seine Hand abgezogen hat, da bestimmen Menschen das Weltgeschehen. Menschen mit all ihren guten Plänen, aber auch in dieser Welt, da ist Gott gewichen. Da gibt es diese furchtbaren Kriege. Und da gibt es einen Stalingrad. Und da gibt es Ungerechtigkeit und Barbarismus. Da gibt es Tyrannei und alles, was diese Welt in sich schließt. Haben wir mehr für unser Leben? Haben wir die Hand Gottes gefasst? Ich möchte heute nur über zwei Dinge reden. Zuerst einmal ein Bruder in Not und das andere, wir sind stärker als wir ahnen. Ein Bruder in Not. Der Lot ist in diese Welt hineingerutscht, von der Gott gewichen ist. Es war unverdiente Güte seines Lebens, dass er einen Onkel hat, der ihn so lange an die Hand nahm. Und so viele unter uns, und ich meine, es sei die Geschichte meines eigenen Lebens, dass wir es frommen Eltern zu verdanken haben oder Leitern einer Jugendgruppe, die uns an der Hand genommen haben, dass wir das überhaupt nie erlebt haben, was eine Welt ohne Gott ist. Der Lot zieht eines Tages fasziniert in diese Welt. Seine Augen haben ihm die Schönheit dieser Welt gezeigt. Mit den Augen hat er sie gesehen. Diese Reichtümer, diese Städte, hier kann man es zu was bringen. Wir haben es letzte Mal gesagt, doch Lot war ein Realist, ein junger Mann unserer Tage. Und wer von uns lässt sich nicht anstecken? Wir sind alle Menschen, die Augen haben. Und wir sehen diese Welt mit dem ganzen Glanz, was sie bieten kann. Und ich verstehe junge Menschen, wir denken da besonders auch schon an unsere jungen Konfirmanden, die im Grund denken, was ist denn das, was habt ihr denn hier von Glanz zu bieten, sieht doch so arm aus. Draußen wird mir sausende Leben versprochen, uns Glück und Reichtum und da kriegt man Befriedigung und Erfolg und Ehre, was habt denn ihr schon zu bieten? Draußen gibt's Schau. Da kann man Staat machen, aber was habt ihr denn schon zu bieten? Das hat den jungen Lot gepackt. Es hat ihn nicht gestört, dass diese Leute von Sodom böse waren. Warum auch schon? Hauptsache, ich bin gut, ich bin recht, ich bin brav, ich glaube an Gott. Auf einmal passiert das Schreckliche. Es begab sich. Diese Welt ohne Gott hat ihre eigenen Gesetze. Und die Geschichte wird dort ohne Gott gemacht. Und dann ereignen sich Kriege. Und das geschieht so einfach. Mir nichts, dir nichts. Das ereignet sich eben. So wie in unserem Leben solche Katastrophen sich ereignen. Warum kommt so ein Unglücksfall vor? Warum kommt plötzlich diese Krankheit, gegen die es noch kein Heilmittel gibt? Warum kommt das denn plötzlich vor, dass es Wirtschaftskrisen gibt und dass Menschen ihren Beruf verlieren? Warum gibt es denn das plötzlich? Armut und Hunger? Warum denn? Warum gibt es denn Kriege? Warum schlägt denn ausgerechnet die Bombe in diesem Haus ein und hat dort alles weggerissen? Eine ganze Reihe von uns hat das ja noch bewusst miterlebt, was das heißt, Krieg und was das mit sich bringt. Diese fünf Könige hatten sich losgerissen von dem Kedorlaomer und wollten keinen Tribut mehr zahlen. Eine typische Geschichte, wie sie in der Welt sich so ereignet. Und der Kedorlaomer hat eine geschickte Bündnispolitik gemacht und er rächt sich nun, um seinen Tribut wiederzuholen. Und dann werden diese Stadtkönigtümer dort im Tale Siddim besetzt. Das ist ein ganz normales Gesetz dieser Welt, dass Gewalt gegen Gewalt steht. Es gibt so viele, die fragen in den Häusern, warum Gott das zulasse. Ja, ganz einfach, deshalb lässt Gott das zu, weil diese Welt Gott nicht will. Will doch Gott nicht. Und dann lässt Gott diese Welt hantieren und Politik machen. Und dann werden Kriege geführt. Sehen Sie, das ist ja nicht das, was die Bibel sagt, sondern das ist, was die Weltgeschichte sagt. Dass man hineinzieht mit den besten Plänen für sein Leben und das ganze große Glück machen will und am Ende der Betrogene ist, weil man mitgerissen wird. Und dann auf einmal sehen wir den Lot da mit drin. Er hat so schön sein Häuschen aufgebaut dort in Sodom. Es war alles so nett, wie man seinen Hausrat zusammenträgt, wie man die Bilder an der Wand aufhängt, ein Bücherregal hinmacht und Blumenstrauß auf den Tisch stellt. Wird alles so nett und plötzlich wird diese ganze schöne Welt umgeworfen. Wir machen alle so schönen Leben und wollen das zusammenbasteln und wundern uns, wenn das plötzlich zerbricht. Nicht Gott macht das. Die Welt macht das. Menschen machen das. Krankheitsmächte machen das. Und dieser Lot wird mitgezogen und mitgerissen. Und wir sehen ihn dann, wie er als Sklave offenbar, und da soll er verkauft werden, oder was als Kriegsgefangener mitgezogen wird, bis hinauf nach Damaskus, nach Syrien, unter diesen Beutestücken, die dieser Kedor Laomor wegschleppt. Ein Bruder in Not. Haben wir dafür ein Verständnis und schmerzt uns das, wenn ein Bruder, einer, der eigentlich zu uns gehört, der ein Stück weit in unserer Jugendgruppe da war, ein Familienmitglied. Jetzt denkt doch bitte nicht gleich an die dritte Welt. Denkt doch mal an eure Familie, das ist dein Bruder, dein Onkel. Da war einer, der war doch auch mal mit dabei. Da waren doch Leute, die saßen doch mal neben uns da hier und hörten das Wort Gottes. Und sie standen auch unter dieser großen Verheißung des Aufbruchs, wie dieser Lot. Und dann eines Tages, da sind sie weggezogen. Nicht weil sie was Böses wollten, sondern bloß weil sie ihr Leben zimmern wollten. Das ist nicht sündig, nicht gemein, nicht hässlich, nicht schmutzig. Aber dann sind sie drin umgekommen. Da waren Mächte, die stärker waren und die sie bestimmt haben. In dieser Welt ohne Gott sind wir wehrlos und schwach. Das ist doch das Tragische unseres Lebens. Wir wollten natürlich alles ganz anders. Wir wollten den Weltfrieden. Wir wollten das Gute. Wir wollten die Gerechtigkeit. Aber dann kommen diese Mächte, die wirklich in der Welt bestimmen. Und die prägen unser Leben so ganz, ganz anders. Betrogen steht dieser Lot da. Mit den Augen war er fasziniert, aber mit seinem Leib badet er's aus. Ich las bei Paul Humburg, dem Schriftausleger, dem Präses der bekennenden Kirche im Dritten Reich, ein gutes Wort. Er sagte, das Schiff gehört ins Wasser, aber nicht das Wasser ins Schiff. Dass wir als Christen der Welt leben, ist klar. Und dass ein Lot auch mitten in dieser Welt stehen muss, ist auch klar. Aber dass es so gefährlich ist, dass das Wasser ins Schiff eindringt. Und dass dieser Lot geprägt ist von dem, was in der Welt einen faszinieren kann. Und dass er davon sein Leben prägt. Und ich sehe bei mir, man kann sich davon gar nicht freihalten, wenn man nicht wie Abraham den Ruf Gottes deutlich hört. Und in sich eine andere Lebensfüllung hat, weil man weiß, ich folge dem Plan meines Gottes, der mich bestimmt und der mich kommandiert. Du sollst ein Segen sein. Das erste war ein Bruder in Not, mitgerissen in dieser Weltgeschichte, von Mächten getrieben und gejagt. Das zweite, wir sind stärker als wir ahnen. Da kam einer und sagte es Abraham an. Erlaub mir wieder, dass ich ein wenig psychologisiere, ich tue das so gern. Ich stelle mir das so vor, aus dem, wie das in unserem Leben so geschieht, und ich meine, dass das alles so ähnlich ist. Ich hätte mir denken können, dass der Abraham sagt, wie der kommt und sagt, lieber Bote, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Der Lot hat mir es auch nicht glauben wollen, jetzt muss er es fühlen. Gottes Mühlen mahlen, langsam mahlen, aber trefflich fein. Lieber Bote, verstehst du? Bekehr dich bei Zeiten. Hätte Abraham doch sagen können, wäre doch richtig gewesen. Ich möchte sie nicht karikieren. Vielleicht hätte er auch sich zurückziehen können und sagen, hoffentlich dient diesem Lot zur Besserung. Hoffentlich reift er in dieser Tiefe. Ist doch gut. Hätte sagen können, es wäre schon ein bisschen schlechter Charakter gewesen, aber geschieht ihm ja ganz recht. Er hat mir es ja nicht glauben wollen, jetzt soll er sehen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Gibt lauter so schöne Worte dafür. Sie können das ausmalen, was man alles sagt und was wir in solchen Situationen sagen. Jetzt ist es zu spät. Der Abraham war ein Mann des Glaubens. Wissen Sie, was Männer des Glaubens sind? Wir gebrauchen das so leicht, wir glauben. Das heißt für den Abraham, dass er jetzt, als die Weltgeschichte gesprochen hat, seinen Bruder Lot nicht loslässt. Im Gegenteil. Und dann hole ich ihn raus. Ja, wie will er das denn machen? Er ist doch ein ganz schwacher Mann. Er ist doch ein Ausländer. Er kann in den politischen Fragen nicht mal seines Landes mitsprechen. Was will denn er schon erreichen? Der Glaube fragt nicht hin und her. Der Glaube kümmert sich nicht um Hindernisse. Der Glaube hängt sich an den Befehl Gottes. Und der erste Befehl ist, dass man einen Bruder nicht loslässt. Es war ja bloß ein Neffe. Aber der christliche Bruderbegriff geht weiter. Denken Sie jetzt mal beim Bruder wieder nicht an die dritte Welt. Ich weiß, dass wir Brüder über dem Sternenzelt müssen lieber Vater wohnen, die ganze Welt vereinen. Aber ich glaube, dass das doch nicht echt gemeint ist. Denn das ist so billig zu sprechen mit dem, wo man sich gar nicht vereinen kann. Fangen Sie mal hier an, Bruderschaft zu leben. Mit den Menschen, die um Sie her sind. Und dann leben Sie das in einer ganzen Verbindlichkeit. Und da weiß der Abraham, ich lass ihn nicht los. Da kann kommen, was will. Ich muss ihn herausholen. Und er sieht voller Schmerzen, was dort mit diesem Lot geschehen ist. Das ist tatsächlich etwas, was er nicht geahnt hat. Dass in dieser Welt die Mächte stärker sind. Das, was wir lange Zeit in unserem Leben nicht glauben wollten, das, was junge Leute nicht verstehen, wo sie über uns lächeln und wo sie sagen, was hast du denn schon? Warum bist du denn so eng? Und wir können es ihnen nicht sagen. Man kann manchmal nur wie Abraham dastehen und warten, bis man sieht, wie sie in tiefe Schuld und Verstrickung geraten. Und dann da sein und sie herausholen. Es ist ganz schwer, dass man manchmal bei jungen Leuten nichts machen kann, bis sie süchtig geworden sind, bis sie in die schlimmsten Abhängigkeiten geraten sind, weil sie es nicht glauben konnten und nicht glauben wollten, dass man ohne Gott zum Sklaven der Mächte wird, dass man mitgezogen wird, die binden einen, die schleppen einen irgendwohin, wo man gar nicht will, die machen mit einem Geschichte. Und dann nimmt der Abraham seine 318 Knechte. Und dann jagt er nach bis hinauf nach Hoba, nördlich der Stadt Damaskus, ganz oben in Syrien. Und dann fällt er über diesen Heer des Kedor Laomer her, weil er seinen Bruder herausholen muss. Was hat er in der Hand? Das war ja nicht die mutige Tat seiner 318 Knechte und Mägde, die militärisch nicht ausgebildet waren. Was er hat in der Hand, ist nichts weiter als das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Das ist Glauben. Und wenn uns, Ihnen und mir, Gott einen anderen Befehl heute gibt, keinen anderen gibt, nur den einen, wo ist dein Bruder? Und der Abraham hat nur einen Lot gehabt. Und ich will das jetzt nochmal so sagen, dass man sich dran ärgern kann und ärgern muss, dass einer sagt, du redest gar nichts vom großen Weltfrieden. Ich wollte gern den großen Weltfrieden schaffen, aber ich weiß, dass ich diese Welt nicht aus ihren Angeln heben kann. Nur der wiederkommende Jesus kann die aus den Angeln heben. Aber was ich kann und wo ich schuldig werde, das ist, dass ich einen Bruder habe, der mir anvertraut war, einen Menschen, schon vor Jahren, für den ich sorgen musste. Und der dann weggelaufen ist und der heute in großer Not ist. Gebunden und gekettet und der nimmer frei wird. Und wo Gott sagt, wo ist dein Bruder? Verstehst du, in unserer Welt, da machen wir so große Sozialprogramme. Und manchmal ist das mir wie ein Hohn, dass wir uns als Christen da nicht schämen, so große Töne zu machen von all dem, was in der Welt noch Neues gemacht werden kann. Und wenn man nachschaut, dann weiß man nicht mal, wie der Mann neben uns in der Wohnung heißt. Verstehst du? Große Sozialprogramme unter Name des Bruders neben uns ist uns nicht mal bekannt. Wir haben ihn schon längst vergessen, für den wir das Sorgerecht hatten. Das ist doch die Geschichte, die schon am Anfang der Bibel beschrieben ist, wo der Kain sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann ist nur doch Spott und der Hohn, dass man sich dann für die großen Weltfragen, noch für die sozialen Fragen der Gerechtigkeit interessieren kann und die kleinen Dinge vergisst. Dass da junge Menschen sich heute einsetzen für die neue Welt und nicht mal mehr fertig bringen, zu fragen, wie es ihrer Mutter und ihrem Vater geht. Das vierte Gebot vergessen, doch simplen Forderungen, was sie ihren Eltern schuldig sind, die einfachsten Verpflichtungen vergessen, der Bruderschaft um uns her. Darum geht's jetzt konkret und ich sagte, dass ich sie hier ärgern will, weil das Wort Gottes ein ärgerliches Wort ist. Das ist in unsere Hand gegeben. Und das ist mehr, als ein Mensch kann. Einen herausholen aus furchtbaren Verstrickungen, das kann ich nur als eine Tat des Glaubens im Aufblick auf diesen Herrn, der mich dazu bevollmächtigt. Und dann geht dieser Abraham dort hinein und er weiß, ich soll ein Segen sein. Und deshalb holt er seinen Lot heraus. Dazu sende ich sie heute. Gott wird es ihnen in ihr Gewissen schreiben, für wen sie sorgen sollen. Im Glauben sind sie stark. Der Herr geht mit ihnen. Sie sollen einen Menschen nicht nur beeinflussen, sie sollen einen Menschen frei machen von schrecklichen Bindungen und ihn zurückführen in die Freiheit der Kinder Gottes. Sie sollen einen Menschen retten. Dazu sendet sie heute der Herr Jesus. Amen.